75,000 people.
Unknown season 20.
Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20, der Karriere- und Werdegang-Podcast, ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 19. Gast in Season 20 ist Gudrun Schmidt, Managing Director von SLG Treasury, die in der kommenden Woche die dritte Treasury and Finance Convention in Schladming veranstalten werden. Und wir werden beide dabei sein und heute sitzen wir auch schon zusammen. Servus Gudrun.
Servus Christian, freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf und ich freue mich natürlich auf die Convention nächste Woche.
Das wird wieder eine schöne Sache. Im Vorjahr war ja alles dabei. Bei Schönwetter gestartet, bei Schnee bin ich dann heimgefahren, unbedingt noch zur Talstation Hochwurzen. Es war schon spannend, ja.
Absolut. Also auf dieses Wetter war keiner so richtig vorbereitet, beziehungsweise hat sich es keiner vorstellen können, so sonnig, wie wir losgelegt haben. Und insgesamt war es eine sehr spannende, sehr lustige Veranstaltung, spielt ja immer unsere CFO-Band und das finde ich ganz, ganz großartig, auf das freue ich mich auch heuer schon wieder. Tanzen auf der TFC.
Tanzen auf der TFC und das war dann, glaube ich, am Donnerstag, am zweiten Abend, nachdem wir schon am Mittwoch eine tolle Abendveranstaltung hatten. Ja, ich habe es erwähnt, dritte TFC, Treasury Finance Convention, findet vom 10. bis 12. September in Schladming statt. Wir sind beide zum zweiten Mal dabei, weil du beim ersten Mal auch nicht dabei warst, glaube ich. Was war da der Grund?
Ja, beim ersten Mal, da habe ich tatsächlich meinen Urlaub schon so dermaßen vorab gebucht gehabt, dass es dann schlicht nicht mehr ging. Hat mir leid getan, aber ich habe es dann beim zweiten Mal umso mehr genossen.
Und im zweiten Teil der Folge werden wir ausführlich über die TFC 2025, die dritte, sprechen, wo wir beide zum zweiten Mal dabei sind. Und ich frage dich jetzt einmal, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten? Mannerschnitten oder Soletti?
Da bin ich für süß.
Einmal Mannerschnitten an dich, liebe Gudrun. Ja, danke. Karriere, Werdegang, Podcast. Du bist seit 26 Jahren bei Schwabe, Leih und Greiner, jetzt SLG, Treasury und viel hat sich im Unternehmen verändert. Du bist 99 dabei. Ich interessiere mich noch für die Zeit davor. Was hat dich bewogen, diese Schiene einzuschlagen? Welche Ausbildung hast du gemacht und um dann genau dort anzudocken?
Ich würde sagen, eigentlich etwas untypisch.
Wie alle. Bitte? Wie alle fast, ja.
Ist meist so, da hast du vollkommen recht. Also ich habe gestartet mit einem Wirtschaftspädagogikstudium und mein Ziel war tatsächlich das Lehramt. Und Lehramt in einer Handelsakademie in Österreich heißt 2 Jahre Berufspraxis. Und die habe ich mir gedacht, mache ich. Da suche ich mir aber was Spannendes. Nicht so dieses typische, ich schaue, wie ich die 2 Jahre irgendwie rumkriege. Und so bin ich bei damals Schwabe, Leih und Greiner gelandet.
Mhm. Über das Unternehmen haben wir schon viel gesprochen. Ich schmeiß das an der Stelle rein, was ich alles verlinken werde. Deine Kollegen als Direktoren im Management, der Philipp Tüte, der Michael Juen waren bereits zu Gast. Da haben wir viel über das Unternehmen gesprochen. Der Oliver Astl-Lipus, quasi der Head of Veranstaltungsmanagement oder so, wie man nennen kann, war im Vorjahr knapp vor der Veranstaltung da. Daher suchen wir uns heute ganz, ganz andere spannende Themen und ich bleibe mal bei deiner Karriere 1999. Hast du dir diesen spannenden Ort ausgesucht, gekommen, um zu bleiben dann letztendlich doch? Was waren deine ersten Aufgaben dann vor Ort?
Naja, das hat ganz einfach begonnen. Damals war ja auch das Treasury noch ganz, ganz arg Excel-lastig. Ich möchte sagen, das ist immer noch nicht verschwunden. Aber damals noch ganz intensiv. Also wenn ich mir die Aufgaben von damals so anschaue, das wird heute überhaupt keiner mehr so machen. Da gab es Liquiditätsplanung und Finanzstatus vor allem einmal Excel-basiert und die ersten Aufgaben waren, Makros einzurichten, um die ganzen Informationen, die man so eingesammelt hatte, zu konsolidieren. Und aus diesem ganzen Thema heraus Infos einsammeln, Infos dann auch so aufzubereiten, dass sie gut lesbar sind in Form von Berichten. Das hat dann auch gemündet in weiteren Projekten oder in weiteren Entwicklungen bei uns im Haus, wo wir dann auch über eine Finanzberichtsplattform das Ganze umgesetzt haben, um einmal wegzukommen aus Excel. Also das war auch ein Thema, was mich sehr lange begleitet hat. Also viel das ganze Berichtswesen im Treasury-Bereich. Und dann all die anderen Themen, die wir so abdecken, sind natürlich dann Schritt für Schritt dazugekommen. Fremdwährungsmanagement, Cashmanagement, also um all die großen Schlagworte zu nennen. Und das ist letztendlich auch das, was mich hier schon seit 26 Jahren hält. Treasury ist ein Bereich, wo man nie aufhört zu lernen, wo es nie aufhört, spannend zu bleiben. Es kommen immer irgendwo neue Themen auf, mal größere, mal kleinere. Und damit hört man nicht auf, sich weiterzuentwickeln und weiterentwickeln zu müssen. Und ich glaube, das ist das auch, was unsere Kollegen, unsere Jungen bei uns auch sehr, sehr schätzen. Dass es einfach immer spannend ist, immer neue Aufgaben gibt. Und das hat mich auch hier so lange gehalten. Also damit ist auch der Traum dann mit dem Lehrer werden, der hat sich damit erledigt dann.
Man ist ja irgendwie eh auch ein Lehrer, weil immerhin, man darf ja doch Advisory für große Unternehmen machen, die, glaube ich, gerne einfach auf euch hören. Sonst würde das nicht über Jahrzehnte so gut funktionieren. Und ich gebe schon zu, ich war im Vorjahr schon sehr beeindruckt, was in dieser Zeit, weil es sind ja keine öffentlichen Personen, die diese Treasury-Leiterinnen und Leiter, die sind ja in den Medien eigentlich kaum präsent. Ja, deswegen habe ich da völlig neue Leute aus dem Kapitalmarkt kennengelernt, alle irrsinnig entspannt, mega interessiert und gut vorbereitet auf diese ever-changing Sachen. Liebe Gudrun, dann lass uns doch gemeinsam mal eine Reise machen, 1999. Wie gesagt, begonnen. Wir wissen jetzt, dass du heute noch dort bist, jetzt als Managing Director. Du hast Fremdwährungen erwähnt, da sind gleich einmal ein paar weggefallen durch die Euro-Einführung ein paar Jahre später. Wie hast du die Euro-Einführung wahrgenommen?
Das war vor allem einmal für mich damals ein großes Systemthema, weil natürlich vorher die Umrechnungen alle darauf ausgerichtet waren oder die Umrechnungskurse, die in den Systemen hinterlegt waren, da waren sehr viele gegen den Euro und plötzlich war das alles nur noch eins und man musste dann schauen, wie man den ganzen Berichtsthemen auch damit zurechtkommt. Also in erster Linie mal ein praktisches Thema. Und ich würde sagen, fremdwährungstechnisch ist es aber über die Zeit trotzdem nicht langweilig geblieben, weil den US-Dollar haben wir ja nach wie vor und viele, viele andere Währungen, die Treasury betreffen und die viel Spannung, Aufgaben und Herausforderungen in den Treasury-Alltag bringen.
Jetzt gehen wir mal ins Jahr 2003, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, dass du mir nämlich im Vorgespräch was erzählt, warum das Jahr 2003 für dich auch ein sehr wichtiges ist und was auch deine weitere Karriere bei SLG durchaus beeinflusst hat.
Naja, 2003 habe ich meinen ersten Sohn bekommen, schön. 2005 dann den zweiten. Und für mich deswegen wichtig, weil es mir gezeigt hat, dass man trotz Kindern und trotz etwas Rückzug, also ich habe nicht Vollzeit gearbeitet dann direkt in der Zeit, aber ich hatte die Gelegenheit, trotzdem sehr viele spannende Projekte weiterhin zu begleiten. Und das habe ich immer sehr hoch geschätzt und habe auch gesehen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele müssen dann entweder voll in die Arbeitszeit rein, dementsprechend schauen, wie sie die Kinder unterbringen. Ich konnte das sehr, sehr gut verbinden und hat natürlich alles dann etwas länger gedauert, um die nächsten Schritte dann auch im Unternehmen zu machen, aber zeigt halt, dass man auch mit Kindern, auch mit Kompromissen, die man hier vielleicht eingeht, die Möglichkeit hat, spannende Dinge weiterhin zu tun und auch Verantwortung übertragen bekommt, auch wenn man jetzt nicht die 100% im Unternehmen sein kann. Und das war ich sehr, sehr lang nicht. Also ich habe das sehr, sehr Schritt für Schritt erhöht.
Und ich finde es ja wunderbar, wenn man da gerade in der Phase als junge Mutter da eine tolle Balance finden kann, um einerseits beruflich weiterzukommen, den Kindern ein tolles Leben bieten kann. Also ganz, ganz wichtige Botschaft auch rein, dass das auch in diesen Unternehmen möglich war. Liebe Gudrun und ich springen ins Jahr 2008. Lehman hat uns erschüttert. Was hat das mit dir damals als Beraterin und mit der Branche deiner Meinung nach gemacht?
Ich würde vielleicht sagen, mit mir persönlich jetzt weniger, aber es war natürlich einmal klar zu sehen, das ist eine Zeit der Zäsur natürlich auch in der Beratung gewesen, weil man viel mehr drauf schauen muss, mit welchen Mitarbeitern mache ich da jetzt wirklich weiter, weil das war natürlich sehr klar so, dass wir die Nachwehen sehr gespürt haben. Also in der ersten Phase war es ein Boom, weil da haben sehr viele Unternehmen sehr viel von uns gebraucht. Aber dann kam natürlich der Abschwung und das haben wir dann direkt natürlich gespürt und damit war das natürlich auch einmal ja etwas eine Herausforderung, da mitzuerleben, wenn es nicht so gut läuft und nicht immer nur nach oben geht und wie man diese Zeit aber trotzdem gut durchbringt und die wichtigen und wertvollen Mitarbeiter da auch weiterhin mit an Bord hat.
Du bist ins Management aufgestiegen, glaube ich, im Jahr 2010, entnehme ich jetzt LinkedIn. Sie nickt, genau. Das heißt, das war dann klar, die Kinder sind schon ein bisschen größer gewesen, Volksschule und so weiter und so fort. 2010, die 10er Jahre, gehen wir da schnell durch. Was waren da deiner Meinung nach die großen Punkte? Ich verbinde das als Jahrzehnt der Staatsschuldenkrise, wo die Zinsen irgendwann unter Null gegangen sind und solche Sachen halt.
Ja klar, das hat sehr viele Unternehmen getroffen oder alle Unternehmen hier in Deutschland, Österreich getroffen und hat natürlich uns und genauso auch die Systemanbieter im Treasury-Bereich wieder vor ganz neue Herausforderungen gestellt, weil mit einer Negativzinsphase hat eigentlich keiner wirklich gerechnet. Und da musste man natürlich einige Dinge und althergebrachte Strukturen, wie man Dinge berechnet, wie man an Dinge herangeht, wieder neu überdenken und dieses Thema dann auch berücksichtigen. Also das heißt, eine Wenn-Dann-Abfrage mehr im Systembereich und natürlich auch für die Unternehmen in ihren Risikoberechnungen und so weiter.
Ich kenne es ja von der Veranlagungsseite vor allem. Also alle Lehrbücher, die ich in den 80ern verschlungen habe, hat man wegschmeißen können, weil Negativzinsen, die hat es nicht gegeben in irgendeinem Lehrbuch. Und damals, jetzt vor einem Jahrzehnt circa, hätte man wiederum nicht geglaubt, dass die Zinsen auch jemals wieder zurückkommen. Und es gibt jetzt die jungen Leute, die gar nicht wissen, dass es Zinsen gibt. Also es ist schon spannend irgendwie, wie das Ganze hin und her geht und dass man sich eigentlich permanent auch auf neue Sachen einstellen muss. Wir sind jetzt schon im Jahr 2025. Du bist Managing Director von SLG Treasury. Ich habe deine Kollegen schon anmoderiert, auch den Philipp, den Michael. Wie teilt ihr euch das auf? Sind da noch weitere dabei? Mhm. Was ist dein Schwerpunkt?
Wir sind zu viert und haben uns das thematisch aufgeteilt.
Dann nennen wir die vierte Person bitte.
Ja, die vierte Person ist der Georg Erhardt, der schon sehr, sehr lange dabei ist bei Schwabelei und Greiner SLG. Der ist bei uns für den Personalbereich zuständig. Dann haben wir durch diesen Fokus auf das Corporate-Segment natürlich eine sehr, sehr große Zielkundengruppe, die betreut werden muss. Und Thema haben sich der Philipp und der Michael aufgeteilt. Also Philipp ist unser Gesicht nach Deutschland, der Michael in die Schweiz und nach Österreich natürlich. Und ich selbst bin dann zuständig für die Finanzthemen, für den kaufmännischen Bereich bei uns bei SLG.
Also quasi die CFO in einem Unternehmen, das sich an Treasury-Expertinnen und CFOs auch damit irgendwie richtet, ne? Für die internen Sachen.
Ganz genau, wesentlich kleinerer Umfang. Ne? Unser Jahresabschluss schaut dann ein bisschen anders aus. Fremdwährungsrisiken haben wir keine. Uns trifft ein bisschen das Cash-Management. Das müssen wir uns natürlich schon auch immer anschauen.
Cash-Management auch ein Riesenthema. Gehen wir zur TFC oder zur TFC 2025 in Schladming. 10. bis 12. wie gesagt, der Link ist in den Shownotes dann dabei. Und ich spiele jetzt mal kurz was ein. Ja, willkommen wieder zum Treasury and Finance Convention Podcast auf Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastil und ich berichte von der dritten Treasury and Finance Convention, veranstaltet von SLG Treasury in Schladming. Und ich freue mich drauf, ab 10. September wieder mehr als ein Dutzend Expertinnen und Experten vor das Mikrofon bitten zu dürfen. Ich kann sagen, wow, zur Musik, weil die kommt nicht von mir, die kommt von euch. Game of Thrones ein bisschen, also sehr mächtig. Also mir hat das im Vorjahr riesig Spaß gemacht hier. Es wird mir auch heuer wieder riesig Spaß machen. Wir haben die dritte Treasury and Finance Convention, wir haben es angesprochen. Auf der Website sieht man ja schon einiges, viele Pendels. Ja Gudrun, was wirst denn du pendeltechnisch so unternehmen in Schladming?
Ich freue mich schon sehr. Wir werden sprechen über Wunsch und Wirklichkeit in der Treasury-Systemunterstützung. Ein sehr spannendes Thema. Da haben wir drei Treasurer gewinnen können, die da einiges an Erfahrung einbringen können. Also da wird mit mir gemeinsam im Panel vertreten sein der Carsten Linker von Pfleiderer, dann der Alexander Schweiger von Lenzing und der Albert Waldhauser von der IG Group, also im Windgruppe. Und alle drei haben zuletzt oder in den letzten Jahren in ihrer ganzen Karriere schon einiges mit dem Thema zu tun gehabt, implementiert und sehr viele Erfahrungen gemacht. Und da freue ich mich schon sehr, wenn Sie diese dann mit uns teilen und wir darüber sprechen können, wie es Ihnen ergangen ist und was Sie anderen mitgeben können. Und ich glaube, da haben wir ein paar ganz spannende Fragen, die wir da beantworten werden, wie es darum geht, wie kriege ich da auch meinen CFO mit ins Boot, dass er auch weiß, was da auf uns zukommt und wo können andere von unseren Erfahrungen profitieren?
Wir haben jetzt ein paar Mal CFOs angesprochen, was deine Rolle betrifft, meine Treasury-Zuordnung. Wie siehst du eigentlich die Zuordnung von Treasury aus eurer Erfahrung heraus? Ist das klares CFO-Thema oder oft auch CEO?
Na, ganz klares CFO-Thema und direkt unter dem CFO am besten angesiedelt. Also das ist das Ideal, weil da habe ich als Treasurer dann den direkten Kontakt. Man sieht natürlich immer wieder andere Organisationsformen, die haben genauso ihre Berechtigung, aber das Typische und wo es den idealen Austausch gibt, ist aus meiner Sicht schon das, wo ich als Treasurer den direkten Draht und die direkte Reporting-Linie habe.
Das jetzt von dir gezeichnete, skizzierte Pendel ist mit der KI sicherlich auch ein Thema, das reinfließt, oder? In den Wunsch irgendwie.
Immer.
Kann man es schon greifen? Gibt es schon Best-Practice-Beispiele bei den Big, Large Enterprises? Oder spielt sich das meiste noch auf den Apps ab für die Kinder?
Na, also da gibt es schon durchaus was. Ich glaube, vieles, wo die KI reinspielt, das sind Dinge im täglichen Doing, im Hintergrund. Notizen brauche ich mir nicht mehr mit der Hand machen, da lasse ich jemanden mitschreiben und lasse dann die KI zusammenfassen. Die KI unterstützt bei all den täglichen To-Dos im Treasury, ob ich jetzt Informationen strukturieren möchte, ob ich Informationen auch finden möchte. Ich muss natürlich immer mit dem gesunden Menschenverstand alles betrachten, aber das ist ja ohnehin klar. Und das ist einmal die eine Seite. Und was natürlich immer bei einem Systemforum, wie das unsere ist, kommt, ist natürlich, was tragen hier die Treasury-Management-Systeme dazu bei. Und da würde ich sagen, sehen wir den aktuellen Schwerpunkt vor allem im Bereich der Liquiditätsplanung, wo die Systeme da Möglichkeiten bieten. Und das kann punktuell sehr, sehr gut helfen. Da würde ich aber sagen, es ist noch nicht so, dass jeder hier die Voraussetzungen dafür hat. Momentan ist es tatsächlich noch so, ich brauche sehr, sehr gute Ist-Daten, ich muss die tatsächlichen Flows, wie sie in der Vergangenheit gelaufen sind, die muss ich sehr gut kategorisieren, um dann herauszufinden, ist das eine gute Basis für mich oder in welchen Bereichen oder für welche Kategorien kann ich das nutzen, um mir die Zukunft zu projizieren. Ich glaube auch, dass sich das noch ändern wird, ja, also dass die KI da viel stärker wird und man viel weniger braucht.
Mhm. Also Treasury ist ja irgendwie auch ein Schatz natürlich, ja. Und die KI da ranlassen ist ja natürlich auch ein Sicherheitsthema für manche, glaube ich, ne?
Ich glaube, da ist ganz klar wichtig, dass das, was man dann nutzt im Treasury, genauso wie im Beratungsbereich, dass natürlich das im Unternehmen drinnen bleibt. Ich kann natürlich jetzt nicht ein ChatGPT nutzen und sämtliche Daten da reingeben. Aber das ist ja auch wieder ein.
Es ist logisch, aber trotzdem, es ist ja, der Teufel steckt im Detail, aber das Können ist sensationell. Und ich freue mich jetzt auch immer wieder über dieses Reverse Mentoring, das mir meine Kinder schenken, die dann Native sind eigentlich in all diesen Dingen, ja. Und die gehen beide noch in die Schule, ja. Also Wahnsinn, ja.
Absolut. Also diese Erfahrung kann ich nur teilen. Also mir ist der Druck von der Jugend zu Hause gekommen, die gesagt haben, also jetzt, warum nimmst du das nicht? Ja. Und dann ist man natürlich mehr unter Druck, da frühzeitig damit zu starten. Und ich greife sehr gern und für sehr viele Dinge darauf zurück, die mir das einfach im täglichen Leben die Arbeit erleichtern und alles viel flotter machen.
Ein Hoch auf die junge Generation auf jeden Fall. Was du mir im Vorfeld auch noch erzählt hast, SAP, großes, großes Thema, auch in deinem Schaffen, in deinem Umfeld. Ich mache einleitend noch dazu, du hast die Lenzing genannt als Panelisten bei dir, ein ATX-Unternehmer, der ganze ATX hat in etwa 140 Milliarden Marktkapitalisierung momentan, die SAP alleine 280 Milliarden, das ist immer so mein Vergleich. Warum ist SAP so wichtig in eurem Geschäft?
In unserem Geschäft ist es wichtig, weil sich tatsächlich der Großteil der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die nutzen SAP als ihr ERP-System.
Das also heißt, echt noch immer Industriestandard, eindeutig.
Genau, ja. Da sind die Finanzdaten drinnen und die Finanzdaten sind natürlich die Ausgangslage oder die Basis für viele Treasury-Prozesse. Also ich komme am ERP Programm tatsächlich nicht vorbei. Und SAP hat dann zusätzlich noch die Stärke, dass es halt auch Lösungen für das Treasury selbst bietet. Die vor, würde ich jetzt einmal sagen, in meinen ersten 15 Jahren bei SLG noch wenig spannend waren, weil die waren für die meisten Unternehmen gefühlt teuer, aber brachten jetzt nicht den großen Mehrwert gegenüber einem TMS. Und außerdem waren die Systemlandschaften in den Unternehmen selber immer viel zu fragmentiert. Das hat sich in den letzten Jahren stark geändert. SAP mit S4, die Unternehmen gehen verstärkt in einheitlichere Landschaften. Das heißt, ich habe dann alles ist übertrieben, hat keiner, aber sehr, sehr viel in einem System. Und dann wird es natürlich spannend und der Druck aus dem IT-Bereich vor allem wird natürlich auch immer stärker, im Treasury hier dann auf keine Insellösungen zu setzen, sondern auch hier auf SAP. Und darum muss man sich immer sehr, sehr genau anschauen, was passt denn für mich als Unternehmen in meinem Setup. Und das ist das, wo wir unsere Kunden unterstützen, dass wir uns sehr genau anschauen, was ist denn aus Kosten-Nutzen-Perspektive sinnvoll, wo liegen die Vorteile, wo liegen die Nachteile, was kann vielleicht eine andere Lösung besser. Also hier neutral draufzuschauen und den Treasurern eine gute Entscheidungsbasis zu liefern für die weiteren Schritte. Weil natürlich alles, was man hier jetzt entscheidet, wie man mit SAP weitergeht, das ist dann prägend für die nächsten Jahre. Und da will man auf der sicheren Seite sein und eine solide Grundlage haben und nicht, weil man internen Druck kriegt, in eine Richtung rennen, wo man dann 2 Jahre später vielleicht wieder die Reißleine ziehen muss. Und auch das haben wir schon gesehen. Also alles implementiert, nichts funktioniert, kann genauso passieren. Und da ist nicht das System schuld, möchte ich aber gleich sagen.
Den Spruch scheint es zu geben irgendwie, oder? Alles implementiert, nichts funktioniert. Oder hast du den jetzt einfach so hinausgesprochen?
Also den hatte ich jetzt tatsächlich hinausgesprochen, weil das ist jetzt, möchte ich schon sagen, nicht meine Erfahrungswelt, nein, dass nichts funktioniert. Nein, aber ich muss es genauso auch schon sehen, oder kam zu Kunden, wo genau das die Ausgangslage war. Und da muss man gemeinsam schauen, wie kommt man aus dem Schlamassel wieder heraus und wie argumentiert man das aus dem Treasury heraus gegenüber CFO, gegenüber IT, dass man gemeinsam da einen guten Weg findet und wieder schnell handlungsfähig wird. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich im Treasury nicht zahlen kann.
Also ich mache nicht nur Podcasts, sondern ich höre auch sehr, sehr viele Podcasts und mit Schwerpunkt Börse kommt man da SAP nicht vorbei und ich bin da immer sehr interessiert und da wird in den deutschen Börse-Podcasts schon sehr gelobt, wie am Puls der Zeit die bleiben mit ihren Produkten und danke auch für diese Skizze jetzt von dir und ich denke, das gehört einfach zu deinem Job, da fit zu sein, weil es der Kunde requestet. Ne?
Ja, absolut.
Wunderbar, dann speise ich noch einen zweiten Punkt rein, den wir vorher besprochen haben, Instant Payment Regulation. Da kommt auch etwas, was dir ein wesentlicher Punkt in deinem Schaffen ist.
Wesentlicher Punkt ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber ein Thema, das uns natürlich beschäftigt, weil mit Anfang Oktober tritt die in Kraft und da geht es eben nicht nur um Instant Payments, weil das fände ja grundsätzlich jeder ganz toll, dass ich in Echtzeit zahlen kann und da warten die Unternehmen natürlich schon lange drauf, dass da die Höchstgrenzen fallen für diese Instant-Überweisungen. Aber es bringt auch einen zweiten Punkt mit sich und das ist die Verification of Payee. Mhm. Und klingt natürlich erstmal auch gut. Es wird geprüft, ob das Konto mit diesem Kontoinhaber tatsächlich so gibt, bevor das Geld von der Bank weggeschickt wird. Alles wunderbar, aber heißt natürlich, da können Fehler auftauchen und die müssen zurückgemeldet werden. Und auf das muss ein System vorbereitet sein. Und das Ganze ist jetzt mit einem ziemlichen Galopp losgegangen. Und das Thema ist auch, die Banken mussten sich natürlich hier oder müssen sich hier immer noch vorbereiten auf diesen Tag X. Und die haben natürlich schon eine Weile gebraucht, sich zu sortieren, wie das Ganze dann tatsächlich laufen wird. Und sehr, sehr lange ist jetzt dieses Damoklesschwert geschwebt, dass man vielleicht einzelne Zahlungen überhaupt nicht mehr auf den Weg bringt, ohne eine Verification of Payee. Und da kommt jetzt einmal im ersten Schritt ein bisschen mehr Sicherheit. Sicherheit ist fast übertrieben, also weil die Prüfung oder die nationalen Behörden wie die BaFin in Deutschland oder auch in Österreich gesagt haben, gut, wir werden das nicht beanstanden, wenn die Banken das ohne Verification durchführen. Hilft natürlich im ersten Schritt, weil heißt, ich als Unternehmen muss jetzt nicht sofort schauen, dass ich meine Systeme so weit kriege. Weil es ist ja schön, wenn die Banken das dann schaffen bis zu diesem Tag, aber die wenigsten Unternehmen nutzen oder mit denen wir arbeiten, nutzen die originären Zahlungsverkehrssysteme und Lösungen der Banken, sondern die haben eigene Lösungen, die teilweise nicht alle in der Cloud sind und wo der Anbieter dann relativ rasch reagieren muss, sondern die teilweise halt auch on-premise sind und wo man selber Hand anlegen muss, damit das dann zum Laufen kommt. Und da ist es ganz wichtig, dass die jetzt noch ein bisschen Durchschnaufpause kriegen, um sich auf diesen neuen Prozess in Ruhe vorbereiten zu können und das nicht jetzt mit Stichtag dann Anfang Oktober alles laufen muss.
Und das ist zum Beispiel auch so ein typisches SLG-Thema, da Advisory zu geben für die Kunden.
Ja, und absolut. Und auch zu schauen, dass man hier frühzeitig am Thema dran ist, dass man auf das Thema überhaupt aufmerksam wird und weiß, in welche Richtung man die Kunden auch vorbereiten muss. Weil da war natürlich auch sehr, sehr viel Unsicherheit. Und da schauen wir natürlich, dass wir über unsere Zeitschrift hier dass diese Informationen auch an unsere Kunden weitergeben.
So Treasury Log, die Zeitschrift.
Genau.
Ich habe alternativ fürs Foto zu diesem Podcast ein Roll-up reingeschoben. Treasury and Finance Convention, Pleasure and Podcast Attention. Das wird nächste Woche Thema sein. Fangen wir nochmal kurz vielleicht abschließend die Veranstaltung in Schladming ein. Die Size. Gudrun, wie groß wird das wieder sein? Der Michael hat mir vor einem halben Jahr erzählt, es schaut wieder super aus und was ich auf der Homepage sehe, ist das auch so. Was erwartet uns ungefähr?
Wir freuen uns, dass wir heuer wieder die Zahlen vom letzten Jahr übertreffen werden und natürlich insgesamt auf die sehr, sehr spannende Veranstaltung, wo ja auch der Michael eine ganz spannende Diskussion begleitet mit gemeinsam mit dem Philipp, mit den CFOs.
Und ich gehe noch kurz ins Programm rein. Auf der Homepage findet man das eh alles. Unter anderem Christian Kern wird auch kommen, freue ich mich auch drauf. Und wen finde ich noch auf der, warte mal.
Auf den Julius van der Laar freue ich mich dann auch wieder. Der hat ja schon vor 2 Jahren war es, meine ich, auf dem Finanzsymposium in, damals noch in Mannheim, nächstes Jahr dann Wiesbaden gesprochen.
Gibt's ja unabhängig und, davon, da verweise ich auf die Folge mit dem Michael Juhn, genau.
Und hat da spannende Inputs damals zu den US-Wahlen gegeben und bin schon sehr neugierig, was er heuer wieder zu berichten hat. Er kann jedenfalls, würde ich sagen, das Publikum sehr gut fesseln.
Und USA ist natürlich einer der Mega-Punkte, was Einflussfaktoren betrifft, mit einem mehr als erratischen Einser dort. Also die Inputs sind heftig, aber Challenges gehören einfach zum Geschäft dazu. Das hat man gelernt, dass eigentlich nie Fahrt wird, oder?
Nein, Fahrt ist es nicht. Habe ich ja auch vorhin schon gesagt, das ist das, was mich all die Zeit schon hier gehalten hat und weiterhält.
So, das ist eh quasi schon die Überleitung zur Finalfrage fast. Liebe Gudrun, was ist das, was dir an dem Job, den du jetzt im 27. Jahr ausübst, so gefällt?
Was mir immer am meisten Freude gemacht hat, das war und ist die Arbeit mit jungen Leuten, die interessiert sind, die wollen und in immer unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und ich glaube, das Ziel sollte auch immer sein, oder für mich war es das immer, diejenigen, die nachkommen, die sollen besser sein, als wir das jemals waren. Und diese Möglichkeit und diesen Anspruch, den haben wir hier bei uns. Und das hat mir immer am meisten Freude gemacht, neben natürlich der Arbeit mit unseren Kunden, neben den interessanten Diskussionen, neben den neuen Herausforderungen, vor die uns unsere Kunden immer stellen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, diese Abwechslung, diese unterschiedlichen Teamzusammenstellungen, in denen wir arbeiten.
Und ich spiele meinen Abspann, weil so stark in Richtung junge Leute zusammenarbeiten hat es noch niemand meiner knapp 500 Gäste gebracht und I'm loving it. Liebe Gudrun, danke, dass du hier warst. Wir sehen uns nächste Woche in Schladming und an euch da draußen danke fürs Reinhören in diese, glaube ich, maximal inspirierende Folge. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank, Christian. Hat mich sehr gefreut, hier bei dir zu sein und die Zeit mit dir zu verbringen. Und danke an die Zuhörer. Schön, dass sie hier dabei waren und hineingehört haben.
Wunderbar. Und nächste Woche gibt es noch viel, viel, viel mehr dann zu diesem Thema auf Basis der Gespräche auf der TFC 2025 in Schladming. Ich klicke mich jetzt weg und du, Gudrun, du kriegst noch.
Ja, und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Die Welt von morgen, das sollte eine Welt sein, in der unsere Jugend von heute gern leben will. Und da meine ich jetzt alle Aspekte. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, dass das eine gesunde, lebenswerte Umwelt ist. Und ja, es ist schon fast ein bisschen fad, sich ja auch noch Frieden zu wünschen, oder fad ist das falsche Wort. Aber angesichts dessen, was sich ja überall tut, kann man nur hoffen, dass es nicht mehr wird und dass es irgendwo dann doch wieder ein Umdenken gibt.